Herzlich willkommen zu diesem Webinar zum Thema Automatisierung in der Azure Cloud. Ich habe mich diesmal für dieses Thema entschieden, da es ein wichtiges Thema ist für all jene unter Ihnen, die professioneller mit Azure im Laufe der Zeit umgehen lernen. Nahezu jeder und jede, die mit Azure zu arbeiten beginnt, startet im Azure Portal. Das ist eine schöne, interaktive Umgebung, klappt alles, schön bunt, schöner Überblick, mit der Maus schnell alles zusammengeklickt, funktioniert wunderbar. Funktioniert allerdings nicht mehr so wunderbar in dem Moment, wo die Azure Deployments und die Azure Umgebungen größer und komplexer werden, wo plötzlich nicht nur eine Anwendung zu administrieren ist, sondern eine Vielzahl von Anwendungen, wo plötzlich eine Multitenant-Umgebung zu administrieren ist mit Dutzenden, vielleicht Hunderten oder sogar Tausenden an Tenants. Spätestens dann sind manuelle Arbeiten, manuelle Verwaltung, Anlegen von Deployments und ähnliches über das Azure-Portal nicht mehr praktikabel. Dann muss der Schritt in Richtung Automatisierung gemacht werden und genau um dieses Thema dreht sich dieses Webinar. Bevor wir ins Thema einsteigen, lassen Sie mich bitte kurz vorstellen. Mein Name ist Rainer Stropek. Ich bin Entwickler und selbstständig, also IT-Unternehmer. Mein Unternehmen ist die Software Architects GmbH, seit vielen Jahren Microsoft Partner. Wir verwenden Azure selbst seit vielen Jahren. Um genau zu sein, sind wir mit unserem Flaggschiff-Produkt Time Cockpit 2 Wochen nachdem Azure in Produktion gegangen ist, mit unserer Anwendung auf Azure produktiv gegangen. Also wir sind ein Kunde von Microsoft Azure der ersten Stunde und dementsprechend viel haben wir in den letzten Jahren auch mit dieser Plattform gemacht. Es freut mich, dass ich in den letzten Jahren zum Azure MVP wurde und Microsoft Regional Director bin. Neben meiner Arbeit an unseren eigenen Projekten, wie beispielsweise Time Cockpit, arbeite ich auch als Trainer bzw. Berater unter anderem mit unserem Partner IT Visions. Sie sehen hier auf dieser Slide auch meine Kontaktdaten, meine E-Mail-Adresse, meinen Twitter-Account. Googeln Sie mich einfach, Sie finden mich auf LinkedIn, Xing und anderen sozialen Netzwerken. Sie können sich gerne mit mir vernetzen, falls es im Anschluss an dieses Webinar irgendwelche Fragen gibt. Ich habe hier nochmal zusammengefasst, was die Agenda des heutigen Webinars ist. Im Endeffekt steht im Mittelpunkt die Möglichkeiten, um wiederkehrende Routinetätigkeiten in Azure zu automatisieren. Damit möchten wir uns primär beschäftigen. Welche Gründe gibt es für Automatisierung in der Azure Cloud? Der erste Grund, warum man Dinge automatisieren möchte, ist klar. Es geht um Kostenreduktion. Zeit ist Geld und dementsprechend bedeutet es, wenn wir unnötige Arbeit vermeiden können oder Routinetätigkeiten automatisieren können, dass wir weniger Zeit investieren müssen und damit sparen wir Kosten, ganz klar. Allerdings, Automatisierung ist nicht nur ein Kostenfaktor, indem wir Routinetätigkeiten entfernen oder vereinfachen. Es geht auch darum, dass manche Tätigkeiten erst ermöglicht werden. Denken Sie beispielsweise an das lastabhängige Skalieren oder Entfernen unnötiger Ressourcen. Wenn Sie beispielsweise eine Azure App Service Web App haben und ein kleines Skript mit Azure Automation beispielsweise jede Nacht laufen lassen, das zum Beispiel um 22 Uhr die Anzahl Ihrer Webserver reduziert und um 5 Uhr früh die Anzahl der Webserver wieder erhöht, dann bedeutet das eine Menge Stunden durchgerechnet auf einen Monat oder gar ein Jahr, die Sie nicht zahlen müssen in Azure. Solche Tätigkeiten werden Sie kaum manuell machen. Sie werden nicht jeden Tag in der Früh hochskalieren und manuell am Abend wieder runterskalieren, sondern solche Dinge müssen automatisiert werden. Der zweite Grund, warum man Prozesse automatisieren möchte in der Cloud, speziell in Azure, ist, ich möchte Fehler vermeiden. Wir wissen genau, wenn wir etwas manuell machen, vielleicht sogar wenn es eine Routinetätigkeit ist, die wir quasi nebenbei erledigen, dann schleichen sich Fehler ein. Wenn wir das Ganze über Scripts automatisieren und gut testen, können wir genau diese Fehler vermeiden. Im Endeffekt läuft es wieder auf eine Kostenreduktion hinaus, denn vermiedene Fehler bedeuten reduzierten Support, das bedeutet wiederum Zeitersparnis und Kostenersparnis. Der letzte Punkt ist, finde ich, in einem Team auch sehr wichtig, das ist nämlich die robuste Wiederholbarkeit. Es geht darum, dass wir Abhängigkeiten auf beispielsweise Personen reduzieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade auf Urlaub und beispielsweise das Erstellen einer Testumgebung muss gemacht werden. Was sollen Ihre Kolleginnen und Kollegen tun? Sie können sich selbst einarbeiten, Sie können sich manuell raussuchen, was denn in dem Bereich zu tun ist oder, wenn es ein fertiges Skript gibt, einfach dieses Skript nehmen und es ausführen. Das bedeutet auf der einen Seite schnelleres Reagieren auf Kundenanfragen, aber auf der anderen Seite vermeiden wir dadurch auch Wartezeiten im Team, denn die Kolleginnen und Kollegen wollen weiterarbeiten und nicht darauf warten, dass sie aus dem Urlaub beispielsweise zurückkommen. Welche Beispiele für Automatisierung gibt es? Ja, einerseits etwas, was relativ offensichtlich ist, wenn Sie in Azure arbeiten und über die Entwicklungsumgebung hinausgekommen sind, dann möchten Sie irgendwann mal eine Testumgebung anlegen. Sie möchten eine Produktivumgebung in einer anderen Region, in den USA, in Australien oder sonst irgendwo anlegen. Wenn Sie in einer Multi-Tenant-Infrastruktur arbeiten, dann haben Sie vielleicht einen neuen großen Kunden, einen neuen Tenant und Sie möchten pro Tenant eine eigene Datenbank, eine eigene Web-App, vielleicht ein eigenes Netzwerk, eigene VMs und ähnliches anlegen. Das sind typische Beispiele für Automatisierung. Das zweite habe ich vorhin schon bei den Zielen erwähnt. Das ist die Skalierbarkeit, die Skalierung. Wir wollen automatisiert skalieren. Automatisch bedeutet hier auf der einen Seite, dass die notwendigen Ressourcen überwacht werden. Denken Sie beispielsweise an einen asynchronen Mechanismus, der über eine Queue angesteuert wird. Die Länge der Queue könnte man überwachen, regelmäßig beispielsweise, und dann abhängig von der Länge der Queue entsprechend skalieren. Oder Sie könnten die Auslastung gewisser Maschinen beispielsweise überwachen und auf dieser Basis neue Maschinen hinzufügen oder beispielsweise auch sie durch größere ersetzen. Die einfache Variante ist selbstverständlich das zeitgesteuerte Skalieren in der Nacht runter, in der Früh wieder rauf oder zu gewissen Erscheinungszeitpunkten von neuen Artikeln beispielsweise, dass man hier gewappnet sein will für einen erhöhten Ansturm der Benutzer. Auch das lässt sich natürlich automatisieren. Als drittes Beispiel habe ich auf dieser Slide das Thema Continuous Deployment angeführt. Continuous Deployment bedeutet, zu automatisieren und zwar über die reinen Ops-Prozesse hinaus. Das DevOps-Konzept kommt hier zu tragen. Das heißt, Entwickler und Entwicklerinnen schreiben Code, checken diesen Code ein. Dieser Code soll automatisch übersetzt werden. Nach dem Übersetzen laufen die automatisierten Tests. Wenn das alles gut geht, dann triggert dieser sogenannte Build-Prozess das Release-Management an und in diesem Release-Management wollen wir automatisiert die Build-Ergebnisse in der Azure Cloud veröffentlichen und diese Veröffentlichung dann entweder als Testumgebung oder als Produktivumgebung zur Verfügung stellen. Das sind nur drei Beispiele, wo Automatisierung sehr nützlich sein kann. Ich möchte den Rest des Webinars jetzt mit einer ganzen Reihe an Beispielen, an Demos beispielsweise verbringen. Und das erste, was ich Ihnen gerne zeigen möchte, ist, wie man Azure automatisiert mit Hilfe von Azure PowerShell. Bitte achten Sie darauf, dass hier diese blau unterstrichene Zeile, das sehen Sie nicht nur auf dieser Slide, sondern auch auf folgenden Slides, das sind immer Hyperlinks ins Web. Ich kann hier in diesem Webinar in 60 Minuten nur auf die wichtigsten Grundkonzepte hinweisen oder Sie auf gewisse Features hinweisen. Wenn Sie sich Details dazu ansehen wollen, dann folgen Sie diesen Hyperlinks. Sie führen sie in die Azure-Dokumentation und dort können Sie dann mehr darüber nachlesen. Gehen wir, was PowerShell betrifft, gleich in eine Demo. Ich möchte Ihnen zeigen, wie Sie Azure PowerShell verwenden, um sich zu Ihrer Azure Subscription zu verbinden. Ich möchte Ihnen gerne zeigen, wie Sie Ressourcegruppen verwalten und dort beispielsweise irgendwelche Artefakte wie virtuelle Maschinen, Storage Account und ähnliches hinzufügen. Und ich habe noch zwei Tipps für Sie, auf die werde ich dann später noch eingehen. In diesem Sinn gehen wir mal raus aus der Präsentation und starten wir unsere PowerShell-Entwicklungsumgebung. Hier haben wir diese PowerShell-Entwicklungsumgebung und hier drinnen werden Sie beispielsweise hier auf der rechten Seite gleich eine Menge an Module sehen und ich möchte Sie speziell auf die hier hinweisen, die Azure und Azure Resource Manager Module. Das sind die PowerShell-Module, die Sie installieren können. Wie gesagt, Hyperlink ist in meinen Slides und dann stehen Ihnen diese Module zur Verfügung. Und das Erste, was wir tun müssen, damit wir mit Azure von PowerShell aus arbeiten können, ist, wir müssen uns zu PowerShell, zu unserem Account verbinden. Das tun wir mit Login Azure RM Account. Wenn wir das in PowerShell ausführen, zum ersten Mal in dieser Entwicklungsumgebung, dann wird hier ein Dialog aufpoppen und der fragt uns um unsere Azure Credentials. Ich werde hier die Azure Credentials für eine Test-Subscription von mir nehmen. Lassen Sie mich die Credentials hier hereinkopieren. Das ist eine Testumgebung, in der wir uns spielen können. Wunderbar, jetzt sollte die Anmeldung gleich erledigt sein. Genau, und jetzt haben wir eine PowerShell-Sitzung und diese PowerShell-Sitzung ist mit unserem Azure Environment verbunden. In diesem Azure Environment gibt es jetzt eine ganze Menge an sogenannten Subscriptions. In meinem Fall gibt es 3 Subscriptions und eine Liste dieser Subscriptions können wir uns mit Get Azure RM Subscription ansehen. Wir werden gleich sehen, dass es hier bei mir, wie Sie sehen, 3 Subscriptions gibt. Alle 3 sind enabled und ich möchte jetzt eine bestimmte Subscription auswählen. Ich könnte jetzt entweder die Subscription ID oder den Subscription Name herauskopieren, aber natürlich habe ich hier alle Möglichkeiten, die mir PowerShell so bieten. Zum Beispiel, ich kann hier die Subscription also die Liste der Subscription holen und dann verwende ich hier das Where-Kommando und hier drinnen in dem Where-Kommando gehen wir los und wir sehen, das Ergebnis von Get Azure RM Subscription enthält ein Feld namens Subscription ID oder hier Subscription Name. Und dann können wir zum Beispiel sagen, ich möchte gerne die Subscription wählen, die so etwas heißt wie Sponsor. Ja, das sieht doch gut aus. Und das wollen wir jetzt gerne Azure RM Subscription auswählen. Also heißt, wir holen uns hier, da sehen Sie typisches PowerShell-Programmieren, eine Liste der Azure Resource Manager Subscriptions, wählen jene Subscription mit dem Namen Sponsor aus, wo Sponsor im Namen vorkommt und am Ende sagen wir Select Azure RM Subscription, also die gefilterte Subscription wollen wir tatsächlich auswählen, damit sich alle weiteren Kommandos auf diese Subscription beziehen. Ich lasse das jetzt mal laufen, sollte relativ rasch erledigt sein. Wunderbar. Und jetzt haben wir unsere Azure Subscription mit dem Namen Microsoft Azure Sponsorship. Die habe ich hier ausgewählt. Das ist eine Testumgebung, die ich für diese Demos, für dieses Webinar verwenden kann. Wenn wir jetzt mal hier interaktiv im Portal in genau diese Subscription reinschauen, dann sehen Sie, dass hier im Moment noch keine Ressourcengruppen drinnen sind. Das ist jetzt das Schöne an PowerShell, dass wir hier diese Dinge automatisiert erstellen können. Wenn wir beispielsweise eine Resource Group erstellen können, das nehme ich jetzt mal exemplarisch her. Nach dem gleichen Muster können Sie natürlich virtuelle Maschinen, Datenbankserver, Azure Search und alle anderen Artefakte, die Azure anbietet, ebenfalls anlegen. In unserem Fall möchte ich jetzt als erstes eine Resource Group anlegen, denn wir wissen ja, Resource Groups, dort beginnt alles, alles was Sie in Azure anlegen, packen Sie am besten in eine Resource Group, damit Sie Benutzer zuweisen können, damit Sie es taggen können und ähnliches. Und eine solche Resource Group legen wir an. Speichern wir uns erstmal den Namen der Resource Group hier in eine Variable und die Location, damit wir sie nicht so oft tippen müssen, die schreiben wir ebenfalls hier in eine Variable und dann lassen Sie uns die Resource Group anlegen. New Azure RM Resource Group. Der verlangt hier einen Name. Das ist natürlich dieser Resource Group Name, den wir angegeben haben und er verlangt die Location und das ist unsere Location. Hier verwenden wir jetzt unser Azure PowerShell Commandlet, um diese Resource Group anzulegen. Wenn ich jetzt hier in das Portal rübergehe und aktualisiere, dann sehen Sie, hier herinnen ist meine Resource Group. Natürlich hätte ich sie auch hier interaktiv anlegen können, aber stellen Sie sich vor, Sie haben ein Multi-Tenant-System und möchten für jeden Ihrer großen Kunden eine eigene, isolierte Umgebung aufsetzen. Dann könnten Sie hier beispielsweise in Ihrem Content-Management-System, wenn jemand drauf klickt und sagt, ich möchte gerne eine Testumgebung, dann könnten Sie hier im Hintergrund zum Beispiel mit diesem PowerShell-Commandlet die entsprechende Resource Group anlegen. Jetzt nehmen wir diese Resource Group und legen hier drinnen etwas an. Ich würde vorschlagen, wir nehmen jetzt mal einen Storage Account, das ist relativ leicht, die meisten sind wahrscheinlich mit Azure Storage, Blob Storage und Co. vertraut. Das ist ein gutes Beispiel, um mal die Grundlagen zu demonstrieren. New Azure RM Storage Account. Der Name sollte zum Beispiel sein Webinar und den nennen wir 2016-07-05, das heutige Datum. Und dann nehmen wir die Resource Group, das ist natürlich unsere Resource Group und wir nehmen die Location und da haben wir unsere Location drinnen. Und am Ende will er noch einen Type und dieser Type, Sie sehen, hier gibt es in PowerShell recht bequem, IntelliSense. Wir wollen in diesem Fall einen Standard Storage Account mit lokaler Replikation, genau den hier, und dann lassen wir das Ganze laufen. Sie sehen, es ist relativ leicht, dass wir mit diesen Azure PowerShell Commandlets automatisiert Ressourcen in Azure anlegen und genauso wie es ein Add gibt, gibt es natürlich auch ein Remove und ähnliches. Das ist eine sehr praktische Angelegenheit, denn so können wir beispielsweise, wenn jemand über das Web seinen Account kündigt, könnten wir die zugeordnete Ressourcengruppe eines Tenants, wenn eine Ressourcengruppe einem Tenant entspricht, automatisiert wieder rauslöschen. Statt manuellem Herumklicken im Portal klappt das Ganze hier mit PowerShell. Gehen wir rüber in unser Portal und öffnen wir zur Kontrolle unsere Ressourcegruppe und dann sehen Sie an dieser Stelle, gibt es unseren Storage Account, Webinar und so weiter. Und natürlich wollen wir jetzt auch noch rausprobieren, ob das Löschen funktioniert. Remove Azure RM Resource Group. Und hier drinnen sagen wir Name RG. Und ich lasse es mal so laufen. Was Sie hier sehen, ist eine interaktive Abfrage, ob wir auch wirklich sicher sind, dass nichts Schlimmes passiert. Das breche ich jetzt mal ab. Wir können hier mit Force eine Option mitgeben und dann kommt diese Abfrage nicht, je nachdem, ob wir diese Abfrage haben wollen oder nicht, ob dieses Script interaktiv ausgeführt wird oder ob es wirklich vollständig im Hintergrund läuft, ohne Benutzerintegration, dann ist natürlich das Force-Attribut hier zu empfehlen. Wenn wir hier rübergehen, dann müssen wir wahrscheinlich einen kurzen Moment warten, bis dieses Remove Azure RM Resource Group durch ist. Sollte nicht allzu lange dauern. Und dann können wir das Ergebnis unseres Löschens hier kontrollieren. Wir können später darauf zurückkommen. Das funktioniert wunderbar. Also das Entfernen dieser Resource Group sollte jetzt überhaupt kein Problem darstellen. Was wollte ich Ihnen mit dieser kurzen Demo zeigen? Mit dieser Demo wollte ich Ihnen einfach zeigen, dass es wirklich relativ einfach ist, selbst wenn Sie kein PowerShell-Experte, keine PowerShell-Expertin sind, dass Sie mit ein paar Zeilen PowerShell Ihre Azure-Prozesse automatisieren können. Natürlich kann man mit PowerShell sehr, sehr viel machen, klar, und man muss tief einsteigen in diese Programmiersprache, in diese Script-Sprache, wenn man wirklich komplexe Umgebungen automatisiert anlegen möchte beispielsweise, aber für mittelkomplexe oder einfache Szenarien, beispielsweise ein paar VMs anlegen, ein paar Storage-Accounts administrieren, ein paar Datenbank-Server administrieren, das kriegt man selbst ohne tiefgehende Azure PowerShell Kenntnisse der PowerShell-Sprache relativ schnell hin. Okay, gehen wir nochmal zurück zu unserer eigentlichen Präsentation hier. Ich wollte Ihnen hier noch zwei Tipps verraten zum Thema PowerShell. Jetzt haben Sie diese Scripts erstellt, doch was tun Sie, wenn Sie diese Scripts wirklich zeitgesteuert oder automatisiert durchführen wollen? Ich habe schon gesagt, wäre es nicht praktisch, wenn man beispielsweise in der Nacht automatisch herunterskaliert und untertags hochskaliert? Hier gibt es zwei nützliche Dinge, die ich erwähnen möchte. Das eine ist der Azure Scheduler und das andere ist Azure Automation. Der Azure Scheduler ist, wie der Name schon sagt, ein Scheduler, der in Azure eingebaut ist und der zeitgesteuert beispielsweise HTTP-Requests durchführen kann. Stellen Sie sich vor, Sie automatisieren einen gewissen Prozess in Ihrer Applikation und diese Applikation hört auf einen HTTP-Request. Dann können Sie den Azure Scheduler verwenden, um diese automatischen Prozesse anzustoßen. Sie können mit dem Scheduler aber auch beispielsweise PowerShell-Scripts ausführen. Für PowerShell-Scripts ist aber noch empfehlenswerter das Thema Azure Automation. Und das würde ich Ihnen gerne ganz kurz im Azure-Portal zeigen. Ah ja, by the way, hier die Remove, ja genau, das Remove-Kommando wurde fertig. Wie versprochen, haben wir nachgesehen, alles gut. Hier schauen wir jetzt mal in unsere Azure Automation Accounts rein. Und diese Azure Automations hier, da legen wir uns jetzt mal einen neuen Azure Automation Account an. In diesem Azure Automation Account können wir dann sogenannte Runbooks hinterlegen und diese Runbooks können beispielsweise PowerShell Script sein. Ich nenne dieses Ding mal Webinar. Jawohl. Legen wir eine neue Ressourcengruppe an, Webinar Automation beispielsweise. Die Location soll sein, West Europe is okay. Und dann können wir hier einen sogenannten Run-As-Account anlegen. Der Run-As-Account ist ein sogenannter Service Principal. Das ist eine Art von Benutzer, der Ihrer Anwendung, diesem Azure Automation Account, entspricht. Und mit diesen Credentials lassen sich dann im Hintergrund automatisiert PowerShells anlegen und ausführen. Und Sie brauchen keinen interaktiven Benutzer, kein Microsoft-Konto und kein Active Directory, keinen interaktiven Active Directory User. Jawohl, so einen Service Principal möchten wir anlegen. Ich habe leider in diesem Webinar in 60 Minuten nicht die Zeit, hier ins Detail auf diese Service Principals und diese Automation Accounts einzugehen. Aber ich denke, mit dem Link, den Sie in meinen Slides finden, finden Sie rasch zur Dokumentation. Und dort gibt es gute, einführende Erklärungen, wie Azure Automation und diese Run-As-Accounts, wie die funktionieren. Warten wir einen kurzen Moment, bis unser Automation-Account angelegt ist. Jawohl, die Ressourcengruppe ist angelegt und jetzt wird, wie Sie hier sehen, der Run-as-Account angelegt. Das ist jetzt genau dieser Service Principal im Azure Active Directory, der dann im Hintergrund zum Authentifizieren für unsere PowerShell-Scripts verwendet wird. Und damit sollten wir das erledigt haben. Klicken wir auf Refresh. Da sind irgendwie noch keine drinnen. Ja, jetzt ist er hier. Wunderbar, gehen wir hier rein. Das ist unser Automation Account und hier drinnen finden Sie unsere Runbooks. Wir können dann auch hier Jobs erstellen, die automatisiert ausgeführt werden und viele Dinge mehr. Wie gesagt, ich muss hier leider mich auf das Wesentliche konzentrieren. Bitte einen Blick auf die Doku werfen, wenn Sie mehr dazu wissen wollen. Wir schauen mal hier so rein in so ein Runbook und da gibt es zum Beispiel ein Azure Automation Tutorial und ein Azure Automation Tutorial Script. Die wurden automatisch reingestellt und ich gehe hier mal in dieses Azure Automation Tutorial Script rein, das ist nämlich so ein PowerShell Script und das kann ich gleich hier mit Edit editieren und dann sehen Sie hier den PowerShell Code. Dieser PowerShell Code beispielsweise verwendet exakt die gleichen PowerShell Commandlets, die Sie vorher gerade bei mir interaktiv gesehen haben. Zum Beispiel get Azure RM Resource Group und dann wird hier find Azure RM Resource verwendet. Hier werden die Details zu einer Ressource rausgeholt, damit die dann hier am Bildschirm ausgegeben werden. Besonders interessant hier oben sind allerdings diese paar Zeilen Code mit Add Azure RM Account. Hier wird nämlich genau auf diesen Service Principal, diesen sogenannten Run As Service Principal verwiesen, sodass dieses Ding hier im Hintergrund, dieses PowerShell Script automatisch laufen kann, ohne dass sich ein Benutzer interaktiv anmelden muss. Also diese Runbooks und diese Azure Automation Accounts, das sind jetzt genau der richtige Weg, wenn Sie beispielsweise Ihre PowerShell Scripts automatisiert ausführen wollen bzw. hier in Azure als Runbooks speichern möchten. Lassen Sie uns zurück zu unserer Präsentation gehen. Sorry, jetzt habe ich die falsche Slide gestartet. Das ist die richtige Slide. Fassen wir zusammen. PowerShell klappt recht gut. Ich habe Ihnen gezeigt, wie Sie es interaktiv verwenden. Sie haben gesehen, wie Sie in Azure Automation solche Runbooks mit PowerShell erstellen. Und ich habe Sie darauf hingewiesen, dass es den Azure Scheduler gibt, falls Sie zeitgesteuert administrative Tätigkeiten anstoßen wollen. Das nächste, was ich Ihnen zeigen möchte, hängt eng mit PowerShell zusammen. Es sind nämlich die sogenannten ARM Templates. ARM steht für Azure Resource Manager und Azure Resource Manager ist der Name jener Komponente, die im Hintergrund für das ganze Scheduling der Verwaltung von Azure Artefakten zuständig ist. In Azure gibt es den ARM, den Azure Resource Manager und Sie können sich den ARM vorstellen wie eine riesengroße Workflow Engine, die dazu da ist, dass auf Ihre Anfrage hin, die Anfrage kann über das Portal kommen oder eben über beispielsweise PowerShell Scripts, dass auf Ihre Anfrage hin alle gewünschten Ressourcen automatisiert und möglichst schnell angelegt werden. Ich denke, es ist einfacher, wenn wir direkt in eine Demo einsteigen und uns mal so ein ARM Template ansehen. Machen wir das. Ich gehe hier wieder, ja, ich bleibe hier in meinem PowerShell und ich habe für unser Webinar hier mir zwei Muster-Scripts bereitgelegt. Und was Sie hier drinnen sehen, ist, dass beispielsweise hier in einem Ordner, lassen Sie mich den Ordner kurz öffnen, in einem Ordner so ein ARM-Template drinnen liegt. Ich werde dieses ARM-Template jetzt mal mit Visual Studio Code öffnen und dann sehen Sie, dass dieses ARM-Template aus drei Teilen besteht. Ich werde wiederum aus Zeitgründen nicht ins Detail für ARM gehen. Sie finden einen Link zur Doku von ARM in meinen Slides und wenn Sie meinen Namen googeln in Verbindung mit ARM beispielsweise, dann werden Sie auch Trainingsunterlagen, erweiterte Beispiele und ähnliches auf GitHub und auf Plattformen wie Channel 9 oder YouTube finden. Aber kurz einen Überblick möchte ich Ihnen hier schon geben. Jedes ARM-Template besteht am Beginn aus zwei Bereichen. Der eine heißt Parameter, der nächste heißt Variables, die den Rest des Scripts, die Ressource-Section da unten steuern. Die Parameter können von außen vorgegeben werden. Man hält das ARM-Template dadurch flexibel, indem man sagt, zum Beispiel hier, der Storage-Account, der angelegt werden soll, der Name dieses Storage-Account, den möchten wir nicht hart kodieren in diesem ARM-Template, was nichts anderes ist als ein deklaratives JSON-Script, sondern wir möchten ihn von außen als Parameter mitgeben können. Und da gibt es noch eine ganze Menge weiterer Dinge. Sie sehen, man kann hier beispielsweise mit Secure Strings arbeiten, damit festgelegt wird, oh, das ist ein sicherheitskritischer String, auf keinen Fall zum Beispiel in ein Log reinschreiben. Sie können hier Allowed Values angeben, dann hat man so eine Art Dropdown, welche Werte sind denn überhaupt möglich. Hier ist einiges denkbar in dieser Parameter-Section. Die Variablen haben einen ähnlichen Zweck. Es gibt hier beispielsweise Konstanten, die mehrfach in den Resources verwendet werden sollen. Und diese Werte, die kopiert man nicht in den Resources immer und immer wieder mit Copy and Paste rein, sondern man definiert sich eine zentrale Variable und verweist dann auf diese Variablen. Wie das klappt, sehen Sie beispielsweise hier unten. Die VNet-ID verweist auf die Variable Virtual Network Name und den Virtual Network Name, den sollten wir hier finden, genau hier ist er, und dadurch wird zum Beispiel mit solchen Funktionen wie Concat und Resource ID, kann man sich hier mit einer Art Ausdruckssprache, mit einer Expression Language die entsprechenden Felder, Variablenwerte und dann auch in der Resource Section die entsprechenden Attributwerte zusammenbauen. Ich verweise auf die Online-Doku für ARM. Ich glaube, das Konzept ist klar. Wir haben Parameter, wir haben Variablen und die steuern die Resources-Section. Und in der Resources-Section, das ist jetzt das, was für uns interessant wird. Lassen Sie mich hier mal die verschiedenen Ressourcen zusammenklappen, die in diesem Beispiel drinnen sind. Nehmen wir die erste Ressource her und dann sehen Sie, dass am Beginn jeder Ressource der sogenannte Type steht. In diesem Fall legen wir, so wie vorher im PowerShell gezeigt auch, einen Storage-Account an. Dieser Storage-Account hat einen Namen, er hat eine Location, Sie können es mit Tags versorgen. Ich habe dieses Beispiel für die letzte DevOps-Konferenz in Berlin gemacht, daher steht der DevOps-Con-Sample. Sie können einen Account-Type angeben, beispielsweise wie wir es vorher gerade im PowerShell gemacht haben, mit dem Standard LRS beispielsweise. All das deklarieren Sie hier. Deklarieren heißt, Sie haben keine imperative Sprache wie PowerShell, wo Sie mit if und for und ähnliches arbeiten, sondern Sie deklarieren in JSON einfach nur, was Sie gerne haben möchten und der ARM, der Azure Resource Manager, wird dieses Script dann entgegennehmen und dafür sorgen, dass alle diese Ressourcen, die Sie hier drinnen haben, wie Storage Accounts oder hier eine Public IP Address, als nächstes wird hier angelegt ein Virtual Network, und irgendwo weiter unten, ich schätze mal ganz hier unten, eine virtuelle Maschine, dass alle diese Dinge in der richtigen Reihenfolge, abhängig von diesen Depends-on-Einträgen, dass die in der richtigen Reihenfolge auch wirklich angelegt werden. Das ist Job von diesen ARM-Templates. Also eine schöne Alternative oder Ergänzung, je nachdem wie man sieht, zu imperativen PowerShell-Scripts. Jetzt stellen Sie sich vielleicht die Frage, wow, wie beginne ich damit? Ich werde ja nicht solche Dinge von Grund weg neu schreiben. Na, erstens gibt es ein Visual Studio Plugin. Wenn Sie Visual Studio installieren und den Azure SDK installieren, dann bekommen Sie einen eigenen Projekttyp, Cloud Resource Group, und dort drinnen haben Sie schon das IntelliSense, File New Project Wizard, wo Sie schon von Templates ausgehen können. Natürlich müssen Sie nicht von Grund auf neu beginnen. Des Weiteren habe ich für Sie in den Slides verlinkt die sogenannten Azure Quick Starts. Lassen Sie mich das kurz googeln. Da sind Sie schon. Die Azure Quick Start Templates. Das ist eine Liste von ARM-Templates, Sie sehen das alles, die kommen zum Großteil von Microsoft. Und wenn ich hier drinnen mal zum Beispiel VM Simple Windows beispielsweise reingehe, dann sehen Sie hier genauso ein ARM-Template und ich habe sogar die Möglichkeit, wenn ich will, hier mit einem Klick, ich kann da gerne mal draufklicken, ins Portal rüber zu gehen. Ich komme sofort ins Portal, brauche nur die Parameter, können Sie sich erinnern, die Parameter-Section, die wir drinnen hatten im ARM-Template, brauche nur mehr die Parameter hier auszufüllen, klick auf OK und Create. Und dann wird automatisch hier interaktiv dieses Template dem ARM übergeben und der kümmert sich darum, dass das alles in eine Resource Group deployed wird. Also diese Quick Start Templates sind extrem praktisch. Hier haben Sie viele, viele Templates. Das beginnt mit einfachen Windows- oder Linux-VMs. Das geht aber zu sehr komplexen Bereichen wie beispielsweise SharePoint-Farmen und Ähnlichem mit Hochverfügbarkeit. Ist alles drin in diesen Quick Start Templates. Und wenn Sie tiefer einsteigen wollen in die ARM-Templates, dann empfehle ich Ihnen auf jeden Fall, dieses GitHub-Repo zu klonen und da mal in die verschiedenen Beispiele reinzusehen bzw. ein passendes herzunehmen und an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Das sind diese Azure Quick Starts. Nehmen wir jetzt mal eines dieser Beispiele her. Ich habe hier ein Beispiel, ein anderes Beispiel, das legt zum Beispiel eine Azure SQL Database, eine Platform as a Service SQL Database an. Es legt eine eigene Web Farm an. Sie können gerne dann einen Blick auf dieses Sample werfen. Das ist recht einfach. Ich zeige Ihnen am Ende mein GitHub Repository, wo Sie den Beispielcode finden. Hier möchte ich mich jetzt mal primär um das notwendige PowerShell kümmern. Sie sehen, dieses PowerShell ist sehr einfach. Das Login hatten wir schon gemacht. Wir haben das Auswählen der Azure Subscription, auch das haben wir schon drinnen. Und dann haben wir eigentlich nur eine einzige Zeile PowerShell, die wir brauchen, um eine komplexe Infrastruktur aus einem Datenbankcluster, einer Webfarm und Ähnliches zu deployen, indem wir das Azure PowerShell Commandlet New Azure RM Resource Group Deployment durchführen. Hier übergeben wir ihm den Namen der Resource Group, die wir deployen wollen, das entsprechende ARM-Template-File und optional ein Parameter-File, wo die Werte für alle Parameter drinnen stehen. Das hier könnten wir auch gerne weglassen und wir könnten die Parameter direkt hier als Kommandozeilen-Parameter in PowerShell übergeben, je nachdem wie man es will. Ich verweise auch hier wieder auf die Azure ARM-Template-Doku, dort sehen Sie Beispiele für all das. Ich werde jetzt hier in unserer Umgebung mal aufräumen und dieses Deployment starten. Wunderbar. Dieses PowerShell-Skript wird jetzt unser ARM-Template deployen und das legt als erstes hier die Resource Group an, das ist nämlich die hier. Wenn ich hier in unser Azure einsteige und mir die Liste der Resource Groups herhole, dann sehen wir hier schon die Liste der Resource Groups und ohne Ressourcen, die momentan drinnen sind. Da ist im Moment noch nichts drinnen. Lassen Sie mich das nochmal aktualisieren. Das dauert vielleicht noch einen kurzen Moment, bis das erste Deployment startet. Ja, das ist jetzt gestartet und jetzt müssten wir dann eigentlich gleich die ersten Ressourcen sehen. Wir können auch hier drinnen auf die Deployments sehen und dann sehen wir hier, dieses Deployment wurde von unserem PowerShell bereits an Azure übergeben und da können wir ihm jetzt unten zusehen, was er nach der Reihe macht. Unter anderem hat er jetzt begonnen, einen App Service Plan, eine Web Farm anzulegen. Das ist Teil unseres ARM Templates. Das heißt, wenn ich hier jetzt nochmal rübergehe, schließen wir das nochmal in diese Ressourcengruppe, sehen Sie, dann haben wir hier diesen Service Plan bereits drinnen. Unser PowerShell technisch steht die ganze Zeit an dieser einen Stelle und wartet jetzt, bis Azure mit dem komplexen Deployment, mit dieser gesamten Infrastruktur fertig ist. Stellen Sie sich als Szenario vor, dass Sie beispielsweise Ihre gesamte Infrastruktur, die Sie für Ihre Anwendung brauchen, in einem solchen Azure ARM Template beschrieben haben. Sie möchten eine neue Testumgebung? Dann können Sie einfach diese paar Zeilen PowerShell ausführen und Sie bekommen die nächste Testumgebung automatisiert. Natürlich lässt sich das auch im Sinne von DevOps mit Ihrem Build-Prozess automatisieren. Sie können eine Testumgebung in der Nacht anlegen, Ihre Integrationstests durchführen und dann automatisch mit PowerShell diese Resource Group wieder entfernen und dadurch enorm viel Kosten sparen. Sie haben nicht ständig eine Testumgebung, die viel Geld kostet, sondern Sie verwenden die Testumgebung nur so lange, solange Sie es tatsächlich brauchen. Das ist genau die Power von Automatisierung, in diesem Fall von PowerShell und ARM Templates. Gehen wir hier nochmal rüber, schauen wir, wie es unserem Deployment geht. Ja, das geht gut vorwärts. Wir können uns nochmal die Liste der Deployments ansehen und Sie sehen, dieses Deployment hat jetzt ein grünes Häkchen. Es ist fertig durchgelaufen, alles ist gut. Das heißt, wenn ich hier zu PowerShell rübergehe, jawohl, unser PowerShell-Skript ist ebenfalls fertig. Diese ARM-Templates haben noch eine Besonderheit, auf die ich hinweisen möchte, auch wenn wir nicht auf alle Details eingehen. Lassen Sie mich nochmal unser Beispiel hier öffnen, das ist genau dieses PowerShell-Beispiel, das wir gerade ausgeführt haben. Und da drinnen, wenn wir mal die Parameter und ja, da gibt es keine Variablen zusammenklappen, dann müssten wir hier irgendwo, jawohl, einen Hosting-Plan finden, eine Server-Farm, und die hat im Moment Number of Workers 1. Die Number of Workers ist die Anzahl der Web-Server, die in meiner Server-Farm drinnen sind. Und das Schöne an diesen ARM-Templates in Verbindung mit den ARM, mit dem Resource Manager PowerShell-Commandlets, ist, dass sie, man sagt dazu, idempotent sind. Idempotent bedeutet, dass ich ohne weiteres das Deployment erneut und erneut und erneut starten kann. Ich könnte also gefahrlos dieses PowerShell-Skript einfach nochmal laufen lassen. Es geht nichts kaputt, es wird nichts gelöscht, sondern Resource für Resource wird überprüft, ob sich etwas geändert hat, beziehungsweise ob die Ressource noch nicht da ist, und er wird nur die notwendigen Änderungen vornehmen. Wenn wir jetzt beispielsweise hier die Number of Workers auf 3 ändern, abspeichern und dann hier dieses Script nochmal laufen lassen, dann wird er jetzt nicht alles nochmal anlegen, sondern er wird erkennen, dass sich nur die Anzahl an Webserver in meiner Serverfarm geändert hat. Und er wird automatisiert hochskalieren. Stellen Sie sich vor, dieses ARM-Template wird automatisch um 6 Uhr früh ausgeführt, dann haben wir untertags 3 Webserver zur Verfügung. Am Abend könnten wir das gleiche ARM-Template wieder ausführen, dieses Mal allerdings mit dem Wert 1 und nicht 3. Natürlich würden wir es da nicht hardcodiert drinnen stehen lassen, sondern wir würden es als Parameter mit übergeben. Aber trotzdem, es würde dann automatisch das skaliert herunter passieren, das Right-Sizing. Wenn ich jetzt beispielsweise, Sie sehen, das war relativ schnell, denn er musste ja nur skalieren. Wenn ich jetzt hier reingehe in den Bereich, lassen Sie mich hier nochmal reinklicken, genau, hier in den App Service Plan, in diesem Bereich, dann können wir hier bei Scale Out mal nachsehen, was hier so drinnen steht, und dann sehen Sie, haben wir hier unsere 3 Instanzen. Wie gesagt, wenn wir jetzt beispielsweise in der Nacht das Ganze, dass wir uns Geld sparen wollen, dann speichern wir das Ganze ab, lassen dieses PowerShell, das natürlich automatisch laufen könnte, überhaupt kein Thema, wieder laufen, und dann wird binnen kürzester Zeit unsere Webfarm wieder verkleinert. Das heißt, es werden 2 Webserver zurückgegeben. Ich bezahle nur die Zeit, die ich tatsächlich brauche, untertags zur Hochzeit, wenn viele Benutzer meine Web-App verwenden, und den Rest der Zeit spare ich mir Geld. Ich beispielsweise hier nochmal zurückgehe, warten wir, bis der fertig ist. Das sollte in wenigen Momenten der Fall sein. Die Skalierungsfunktionen in Azure App Services sind sehr schnell. Es dauert eigentlich immer nur wenige Sekunden. Schauen wir mal, wie es ihm geht hier. Ich klicke nochmal auf Scale Out. Okay, wir sind noch auf den 3. So. Jetzt sollte er fertig sein hier. Jetzt warten wir noch, bis hier alles im Portal auch aktualisiert ist, zum Beweis, Scale Out. Das ist jetzt eine reine Anzeigesache, dass das einen kurzen Moment dauert, bis sich das Portal hier aktualisiert. Lassen Sie mich einfach hier erzwingen, dass es neu lädt, sonst müssten wir einfach ein paar Sekunden Geduld haben, aber wenn wir nur 60 Minuten haben, habe ich wenig Geduld. So. Und Sie sehen, nach dem Refresh zeigt auch das Portal den richtigen Wert an. Die Skalierung herunter hat wunderbar geklappt. Nur diesmal haben wir es eben nicht interaktiv gemacht, sondern wir haben es über dieses PowerShell-Skript gemacht. Bitte seien Sie hier kreativ und denken Sie das Ganze ein wenig abstrakter. Natürlich kann man hier nicht nur App-Services hoch und runter skalieren. Über diese ARM-Templates und über PowerShell können Sie alle Dinge verändern. Sie können die Größe Ihrer Datenbank-Server verändern. Sie können die Anzahl Ihrer Replikate einer Document-DB verändern. Sie können zusätzliche virtuelle Maschinen hochfahren und hinter einen Load-Balancer stecken und ähnliche Dinge. Das heißt, das ist nur ein Beispiel, und ich zeige Ihnen in ein paar Minuten, dass tatsächlich bei den Azure App Services eine gewisse Skalierbarkeit gleich eingebaut ist. Hier bräuchten wir nicht mal unsere manuelle Skalierung via ARM-Templates. Das war jetzt ein Beispiel, das aus meiner Sicht gut geeignet ist, um das Prinzip zu veranschaulichen, aber wie gesagt, es ist nicht auf diesen Anwendungsfall beschränkt. Kehren wir zurück zu unserer Präsentation. Genau, und schauen wir uns als nächstes das Thema Automatisieren mit Hilfe von Azure CLI an. Azure CLI steht für Command Line Interface und mit Azure CLI kann man im Wesentlichen das Gleiche machen wie mit PowerShell. Also wozu gibt es dann diese Azure CLI? Nun, die Azure CLI ist plattformunabhängig. Das heißt, die Azure CLI, die funktioniert auch beispielsweise unter Linux bzw. unter macOS. Lassen Sie uns das wieder an einem Beispiel ansehen. In diesem Beispiel würde ich Ihnen gerne zeigen, klicke ich hier mal weiter, würde ich Ihnen gerne zeigen, wie man diese Azure CLI startet. Das einfachste ist es, man startet einen Docker-Container. Wenn Sie eine Windows DevBox haben, dann starten wir einen Docker-Container, legen dort mit der CLI los, indem wir ein fertiges Image runterladen. Wir verbinden uns mit der Azure CLI, so wie wir es auch mit PowerShell gemacht haben, und dann machen wir die gleichen Schritte mit einer Resource Group, die ich Ihnen vorher unter PowerShell gezeigt habe, damit Sie sehen, wie anders oder gleich das CLI im Vergleich zu PowerShell ist. Lassen Sie mich hier eine Kommandozeile starten und machen wir das Ganze etwas größer. Wunderbar, starten wir einen eigenen kleinen Docker-Container. Ich habe mir hier schon das entsprechende Image heruntergeladen, Docker Run Interactive, und den werfen wir weg, wenn wir ihn nicht mehr brauchen. Microsoft Azure CLI. Azure CLI ist das fertige Image, das Microsoft auf dem Docker Hub zur Verfügung stellt. Ich habe hier eine Windows 10 DevBox und dementsprechend habe ich hier Docker for Windows installiert und muss mich nicht darum kümmern, die ganzen Systemvoraussetzungen für Azure CLI zu schaffen, irgendwelche NPM oder Node Packages zu installieren, sondern das ist das Schöne an Docker, das ist das Schöne daran, dass Microsoft fertige Docker Images anbietet. Ich hole mir einfach das entsprechende eine Docker-Image, starte einen Container und schon kann ich dort drinnen mit der Azure CLI arbeiten. In unserem Fall bin ich jetzt zwar unter Windows 10, aber ich habe hier meinen Linux Docker-Container und hier sage ich jetzt mal Azure --version und dann müsste der mal sagen, jawohl, wunderbar, wir verwenden hier die Azure CLI in der Version 0.10 und jetzt wollen wir diese Azure CLI mal verwenden. Und das Erste, was wir machen, ist, wir müssen uns zu unserem Konto verbinden. Wir könnten das interaktiv oder nicht interaktiv machen. Wir könnten also den User hier in der Kommandozeile angeben, aber ich mache es mal interaktiv. Jetzt bin ich hier natürlich in einem reinen Textterminal und da kann natürlich kein Browser aufgehen. Und aus diesem Grund funktioniert das so, dass es hier ein sogenanntes Device-Login gibt. Das heißt, ich kann jetzt auf irgendeinem Device, und das muss nicht der gleiche Rechner sein, diese URL hier verwenden. Und da gehen wir mal in unseren Browser, öffnen ein neues Tab und pasten diese URL hier rein. Dann fragt er uns nach diesem Code, den wir hier drüben sehen, den kopiere ich ebenfalls rein. Und dann möchte er wissen, ob das okay ist, dass wir gerade mit der Azure CLI und diesem Device-Login arbeiten. Wie gesagt, das muss nicht das gleiche Device sein. Wenn Sie diesen Docker-Container mit Azure CLI auf Ihrem Raspberry Pi laufen haben, dann können Sie ohne weiteres dieses interaktive Login auf einem ganz anderen Rechner durchführen. Loggen wir uns ein mit dem Benutzer, mit dem wir arbeiten wollen, und jetzt wird im Hintergrund unser Docker-Container mit Azure sprechen, dann wird er informiert über die durchgeführte Anmeldung und wunderbar, jetzt haben wir ohne einen Browser zu öffnen uns authentifiziert. Wie gesagt, das ginge auch ohne interaktivem Zutun, wenn wir User und Passwort über die Kommandozeile her mitgeben, aber das finden Sie, die Details dazu finden Sie in der Dokumentation. Lassen Sie uns jetzt mal die Subscription-Liste ansehen, das haben wir auch mit PowerShell gemacht. Und dann lassen wir uns ein Azure Account Set die entsprechende Subscription hier beispielsweise auswählen. Sie sehen, es funktioniert ganz ähnlich wie mit PowerShell. Und wenn wir jetzt ebenfalls eine Resource Group anlegen wollen, schauen wir uns erstmal an, was wir hier tun können. Dann gibt es hier mit diesen Azure CLI die verschiedenen großen Kommandos direkt hinter Azure. Also Azure Group zum Verwalten einer Azure Resource Group. Und Sie sehen schon, hier gibt es eine Azure Group Create, machen wir das, Azure Group Create, das nenne ich jetzt Webinar CLI für Command Line Interface und das Ganze soll in North Europe als Location stattfinden. Und jetzt legen wir hier unter Linux die entsprechende Ressourcengruppe an. Wenn ich hier wieder rüber gehe, hier rein und die Liste meiner Ressourcengruppen aktualisiere, dann sehe ich hier mein Webinar CLI und das ist entsprechend leer. Jetzt können wir beispielsweise einen Storage Account anlegen, machen wir das mal. Azure Storage Account Create mit Help können wir uns ansehen, welche Parameter dieses Azure CLI alles entgegennimmt, und dann können wir nach dieser Hilfe unseren Storage Account mit Azure CLI anlegen. Azure Storage Account Create. Was brauchen wir? Als erstes brauchen wir den SKU Name. Wir wollen lokale Redundanz. Dann wollen wir die Location North Europe. Dann wollen wir die Resource Group, und da haben wir angelegt Webinar CLI. Dann wollen wir einen Blob Storage anlegen und schlussendlich einen Access Tier. Das ist ja neu. Es gibt Hot und Cold. In diesem Fall legen wir einen Hot an. Das heißt, einen, der bessere Performance bietet und nicht nur für die langfristige Archivierung von Daten da ist. Und am Ende geben wir dem Storage Account einen Namen. Ich gebe hier irgendwelche Zahlen ein, damit es eindeutig ist. Und dann lassen wir das Ganze laufen. Und jetzt sind wir eben nicht mehr unter Windows, sondern wir sind hier in der plattformunabhängigen Umgebung. Daher meine Demo mit Linux beispielsweise, könnte auf macOS genauso durchgeführt werden. Und auf diese Art und Weise kann ich beispielsweise über ein Bash-Skript statt ein PowerShell-Skript meine Azure-Tätigkeiten automatisieren. Beziehungsweise mir ein Docker-File bauen und beispielsweise gewisse Tätigkeiten in vorgefertigten Docker-Images ablegen. Ich werde das jetzt hier nicht abwarten. Es funktioniert tatsächlich. In wenigen Momenten sollte der Storage Account angelegt sein. Probieren Sie es selbst. Ah, okay, ging schneller als erwartet. Dann können wir es tatsächlich noch ansehen. Und hier sehen Sie, unseren Storage Account wurde wunderbar angelegt mit Hilfe von Azure CLI. Kehren wir wieder zurück zu unserer Präsentation. Ach ja, apropos, den entsprechenden Scriptcode, den Quellcode, habe ich natürlich in meinen Slides drinnen. Laden Sie einfach die Slides herunter. Falls Sie keinen Download-Link haben, schicken Sie mir eine kurze E-Mail, dann sende ich Ihnen die Slides sehr gerne zu, damit Sie diese paar Demos vielleicht selbst ausprobieren können oder als Basis nehmen für Ihre eigenen Experimente. Autoscaling. Autoscaling, so wie ich es Ihnen vorher mit PowerShell oder den ARM-Templates gezeigt habe, muss man nicht immer selbst bauen. In manchen Diensten ist Autoscaling eingebaut. Entweder explizit, wie beispielsweise bei den Azure App Service Web Apps, dort müssen Sie Autoscaling ausdrücklich aktivieren und die entsprechenden Parameter setzen. Oder automatisiert, ohne dass Sie sich das überhaupt erst wünschen müssen. Das ist zum Beispiel bei Azure Blob Storage der Fall. Azure Blob Storage skaliert automatisch abhängig vom Traffic, der gerade auf Blobs stattfindet. Lassen Sie mich das Ganze anhand eines Beispiels zeigen, und zwar am Beispiel Web Apps, denn dort haben wir vorher gerade mit PowerShell und ARM-Templates skaliert, und jetzt werde ich mal die Standard, die eingebaute Skalierfunktion verwenden. Dazu gehe ich hier in mein Portal und lege mir hier bei Scale-Out an dieser Stelle die Anzahl der Instanzen nicht mehr manuell fest, die steht im Moment auf 1, sondern ich kann hier an dieser Stelle abhängig von der CPU-Percentage oder per Schedule skalieren. Sie sehen, ich brauche hier also nicht mal PowerShell-Scripts zu schreiben, sondern ich kann automatisiertes Skalieren vorgeben. Schauen wir uns zum Beispiel die CPU-Percentage an. Hier kann ich festlegen, dass ich mindestens 2 Instanzen haben will und maximal 6 Instanzen beispielsweise. Meine Target-CPU-Range, die soll liegen zwischen, na, was nehmen wir denn, 60 und 75%. Wenn die durchschnittliche CPU-Auslastung unter diese 60% fällt, dann würde er so lange runterskalieren, bis er auf 2 angelangt ist. Runter geht er nicht. Wenn die CPU durchschnittlich über diesen 75% liegt, dann wird er hochskalieren, bis er auf diese 6 kommt. Darüber geht er nicht. Und da brauche ich nichts dazu zu programmieren, ich brauche das nur zu speichern, und Azure wird sich automatisch darum kümmern, und wenn ich mag, kann ich mich auch entsprechend über E-Mail oder Webhook informieren lassen, damit ich Bescheid weiß, was denn so abgeht in meinen App-Service-Plans. Eine sehr praktische Sache. Selbstverständlich können Sie solche Skalierungspläne auch im ARM-Template automatisiert gleich mit anlegen. Also wenn Sie zum Beispiel eine neue Umgebung anlegen und Sie möchten die automatische Skalierung im Rahmen des automatischen Anlegens der Umgebung gleich einrichten, dann lässt sich das im ARM-Template ebenfalls abbilden. Ein wichtiger Punkt, sonst müssten Sie ja erst recht wieder die Hälfte davon manuell konfigurieren. Das erfordert ein wenig Wissen über die Dienste, die Sie verwenden. Also wenn Sie jetzt die Frage stellen, na wo gibt es überall Autoscaling und wie ist das, dann wird Ihnen wohl nichts anderes übrig bleiben, als in der Doku nachzulesen, beziehungsweise jemanden zu fragen, der viel Erfahrung mit Azure hat. Diese Dinge ändern sich auch regelmäßig. Ich empfehle hier unbedingt, über irgendeinen Newsreader oder generell den Newsletter vom Azure-Team zu subscriben. Dann erhalten Sie regelmäßig Informationen über Neuerungen und da gibt es dann oft auch als Neuerung beispielsweise irgendeine Autoscaling-Funktionalität in den verschiedenen Azure-Diensten, die dann im Laufe der Zeit hinzukommt. Ziel ist es natürlich oder wünschenswert wäre es, wenn dieses Autoscaling bei so vielen Diensten wie möglich aktivierbar ist. Aber das entwickelt sich natürlich im Laufe der Zeit. Also Autoscaling, eine tolle Sache, sparen wir uns sogar das Schreiben eigener PowerShell-Scripts bzw. eigener ARM-Templates. Zurück zu unserer Präsentation und damit zum letzten großen Thema, was ich Ihnen noch zeigen oder was ich kurz anschneiden möchte, das ist Continuous Integration. Continuous Integration bedeutet, dass wir die Softwareentwicklung mit unseren Ops-Prozessen näher und besser integrieren wollen. In 60 Minuten bzw. in den verbleibenden 5 Minuten hier in diesem Webinar kann ich unmöglich das ganze Thema von Continuous Integration angehen. Ich kann Ihnen nur ein paar Hinweise geben, was hier möglich ist und warum es Sinn macht. Und dann verweise ich auf ein Channel 9 Video hier drinnen. Das ist ebenfalls im Rahmen dieser Webinarserie schon entstanden, habe ich gemacht. Das können Sie sich ansehen und da widme ich mich dann eine ganze Stunde nur dem Thema Application Lifecycle Management, Continuous Integration und Integration von TFS und Visual Studio Team Services mit Azure. Also wer mehr wissen will, klick auf diesen Link Ansehen des Channel 9 Videos. Ich möchte Ihnen hier in dieser kurzen Demo einfach kurz zeigen, wo sich das Ganze versteckt, wenn Sie tiefer einsteigen wollen. Lassen Sie mich hier mal wechseln von Azure in mein Visual Studio Team Services und hier drinnen habe ich ein Projekt für Sie angelegt, das heißt Webinar. Gehen wir mal rein in dieses Projekt. Dieses Projekt ist noch nicht besonders konfiguriert, es ist ganz frisch angelegt, da ist noch nichts drinnen und wichtig für unsere Zwecke hier ist Build und Release. Unser Ziel ist es, dass wir, wenn eine Entwicklerin, ein Entwickler Code eincheckt, automatisiert diesen Code bauen, beispielsweise übersetzen von C# in Intermediate Language, von TypeScript in JavaScript oder ähnliches, dass wir diesen Test dann über Unit- und Integrationstests automatisiert testen. Wenn alles gut geht, möchten wir das Ergebnis des Builds als Trigger nehmen, um das Release-Management hier zu finden, zu starten. Und das Release-Management nimmt dann die Artefakte, beispielsweise ein Web-Deploy-Package oder ähnliches, und publiziert diese Artefakte gleich in Azure. Zum Beispiel in einem Development-Umgebung oder in einer Test-Umgebung, die Sie dann später in Azure natürlich wieder automatisiert zur Produktionsumgebung machen können. Schauen wir uns das Ganze hier im Bild kurz an. Wie gesagt, das ist eine komplett leere Umgebung. Ich kann hier sehr einfach einen automatisierten Build erstellen und zu Demonstrationszwecken nehme ich hier mal das Muster für Visual Studio Projekte. Wenn Sie andere Dinge bauen, ich scroll hier kurz mal durch, dann sehen Sie, dass Visual Studio Team Services nicht nur Visual Studio bauen kann, sondern auch mobile Applikationen, Java-Applikationen oder UWP-Applikationen wie hier. Gehen wir mal weiter und legen wir den entsprechenden Build an. Dann sehen Sie an dieser Stelle, dass wir die Solution bauen können. Natürlich sind so Dinge wie NuGet stehen zur Verfügung, dass wir Tests ausführen können und im Endeffekt landen die Ergebnisse in der sogenannten Drop Location, das sehen wir hier. Das könnte jetzt zum Beispiel ein Web Deploy Package sein oder irgendein ClickOnce Installer oder ähnliches steht hier drinnen. Den Trigger für diesen Build können wir hier festlegen. Wir können sagen, hey, wann immer jemand etwas eincheckt, dann bitte starte den Build. Das wäre jetzt genau der erste Schritt für Continuous Delivery oder Continuous Integration. Den Build starten wir automatisch. Hat das schon was mit Azure zu tun? Nein, hat noch nichts mit Azure zu tun. Das hier ist mal der Build. Wir übersetzen unser Programm. Allerdings, das Ergebnis kann dann wiederum etwas triggern und hier sind wir drinnen in unserem Release Management. Ich gehe hier mal aufs Release Management und hier drinnen legen wir ebenfalls eine neue Definition an und zu Demo-Zwecken werde ich jetzt mal auch hier so ein Template nehmen. Natürlich könnte man auch from scratch starten, hier, wenn man etwas ganz Individuelles bauen will, aber ich nehme jetzt mal ein Azure Website Deployment her und die Bilddefinition. Ah, da muss ich vorher eine Bilddefinition anlegen und ich habe vergessen, sie zu speichern. Holen wir das nach, bitte eine Sekunde Geduld. Ich gehe hier nochmal auf Visual Studio, das habe ich vergessen, und speichere das Ganze ab und das nenne ich hier mal, wie nennen wir es? Webinar. Schön. Und jetzt gehe ich hier aufs Release Management, New Definition, Azure Website Deployment und jetzt steht mir hier dieser Bild zur Verfügung. Der Bild triggert also automatisiert das Deployment, Continuous Deployment. Achten Sie darauf, dass für das Ausführen dieser Dinge keine eigenen irgendwelchen Build-Server unbedingt notwendig sind. Sie können eigene sogenannte Build-Agents betreiben, aber das ist nicht notwendig. Sie können einfach die fertigen Cloud-Agents von Microsoft, die sogenannten Hosted-Agents, verwenden und dann bezahlen Sie einfach pro Build- bzw. Release-Minute. Was wir hier drinnen haben, ist jetzt genau dieser Link zu Azure, den ich gemeint habe. Ich kann mich hier, wenn ich möchte, verbinden mit meiner Azure Subscription und kann hier zum Beispiel sagen, ich möchte gerne meine Web-App deployen und am Ende zum Beispiel irgendwelche End-to-End oder Unit-Tests durchführen, Integrationstests durchführen, sorry. Ich kann mich hier noch, genauer sagen, welche Deployment Conditions es gibt. Ich kann hier sogenannte Human Workflows hinterlegen, dass ein Mensch das noch ausdrücklich freigeben muss. Der Punkt ist, die gesamte Kette von Einchecken des Quellcodes über Unit-Tests, Integrationstests, Triggern der Release bis hin zu End-to-End-Tests und Deployment in Azure lässt sich hier in Visual Studio Team Services automatisieren. Und wenn ich hier mal auf Add Task klicke, nur um den Punkt zu machen, dann sehen Sie, dass es hier eine Menge an vorgefertigten Tätigkeiten gibt, die man in diesen Prozess reinhängen kann. Und wenn Ihnen das nicht ausreicht, dann nicht vergessen auf diesen Link hier unten, Sie können mit einem Klick in den Visual Studio Marketplace gehen. Und wenn wir zum Beispiel hier mal suchen nach einem recht populären Plugins, so eine Cube-Integration, wenn Sie beispielsweise Ihren Quellcode, statische Code-Analyse durchführen wollen, im Rahmen der Bildautomatisierung, um herauszufinden, ob die Best Practices von C-Sharp zum Beispiel eingehalten werden, beziehungsweise die Worst Practices vermieden werden, dann lässt sich das mit diesem Open-Source-Tool SonarQube automatisch überprüfen und da könnte ich jetzt diese SonarQube-Integration in meinen Prozess mit einbauen. Sie sehen also, Visual Studio Team Services, speziell Release Management, hilft mir, den Deployment-Prozess bis raus nach Azure vollständig zu automatisieren und das spart natürlich eine Menge an Zeit und es macht mein System auch sicherer, denn natürlich laufen diese Dinge im Hintergrund, das Deployment, die Credentials fürs Deployment sind alle in Form von Zertifikaten im System gespeichert und kein Mitarbeiter aus der Entwicklung braucht mehr seine persönlichen Credentials, um manuell irgendwelche produktiven Umgebungen abzudaten oder ähnliches. Das steigert natürlich die Sicherheit des Gesamtsystems. Kehren wir zurück zu unseren Slides. Und wir sind auch schon am Ende. Wenn ich so auf die Uhr schaue, dann haben wir schon knapp 60 Minuten hinter uns. Und das Thema, das ich hier oder das Motto, das ich ausgeben möchte, ist Automatisierung Rules. Warum? Ihre Gesamtumgebung wird günstiger. Sie sparen sich Zeit. Zeit ist Geld. Dementsprechend wird das Ganze effizienter. Die Ressourcennutzung von Azure wird effizienter. Sie können besser hochskalieren, runterskalieren und zahlen wirklich das, was Sie tatsächlich nutzen und nicht mehr. Die ganze Angelegenheit wird robuster, denn Sie können robust und wiederholbar gewisse Dinge tun, einen Tenant anlegen, eine Testumgebung durchführen und ähnliches. Typische menschliche Fehler, die sich bei Routinetätigkeiten schnell mal einschleichen, die werden hier vermieden. Die ganze Angelegenheit wird sicherer, denn wenn Prozesse automatisiert, zum Beispiel PowerShell mit Azure Runbooks oder hier, wie Sie gesehen haben, Visual Studio Team Services, wenn diese Dinge serverseitig automatisiert sind, dann brauchen weniger Personen direkten interaktiven Zugriff auf ihre wertvollen Produktivinstanzen. Diese Dinge sind wesentlich besser zu schützen. Also Sicherheit ist hier ebenfalls ein wesentlicher Faktor. Ja, und schlussendlich, sie werden schneller, sie werden agiler, sie können rascher auf Kundenwünsche reagieren. Ich brauche eine neue Umgebung, ich brauche irgendeine Sandbox, ich brauche einen neuen Tenant. Stellen Sie sich vor, Ihre Vertriebskolleginnen und Kollegen sind auf einer Messe und brauchen Schnelltestumgebungen, um etwas herzuzeigen. Diese Dinge lassen sich, wenn sie automatisiert sind, wesentlich leichter abbilden und schneller bedeutet auch, Reduzieren oder vielleicht sogar Vermeiden von Wartezeiten durch Personenunabhängigkeit. Auch wenn Sie mal auf Urlaub sind, Ihre Kolleginnen und Kollegen können die Prozesse in Azure genauso bedienen, weil sie über Scripts automatisiert sind und auf diese Weise ist das Team nicht aufgehalten, falls kurzfristig zum Beispiel eine neue Umgebung benötigt wird. Ich hoffe, diese Informationen der letzten 60 Minuten waren interessant für Sie und ich werde natürlich jetzt das Mikrofon öffnen, beziehungsweise Sie haben die Möglichkeit, über den Webinar-Client Fragen per Tastatur einzutippen. Ich bin live verbunden und werde versuchen, Ihre Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Für diejenigen von Ihnen, die uns jetzt schon verlassen, herzlichen Dank für die Teilnahme. Sie haben mir nochmal meine Kontaktinformationen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt zu Azure, zu den gezeigten Themen oder Ähnliches, zögern Sie nicht, schicken Sie mir eine kurze E-Mail, kontaktieren Sie mich über ein soziales Netzwerk, dann können wir gerne Ideen, Fragen oder Lösungsansätze austauschen. Herzlichen Dank und das Mikro ist geöffnet. Ich warte auf Ihre Fragen.